Gnade sei mit euch und Friede von unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir lesen, seht, welch ein Mensch, als Überschrift und den Bibeltext, es hat jeder auch den Beipackzettel. Johannes 19, 1-5, da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an. Traten zu ihm und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden, schlugen ihm dabei ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn jetzt euch hinaus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm habe und finde. Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Pilatus spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Herr, lass uns das erkennen und gib Licht für dieses Wort von oben. Amen. Was Johannes hier in diesem vorgelesenen Text erzählt, das schließt sich unmittelbar an diese Geschichte an. Pilatus macht den Versuch, Jesus durch Zusammenstellung mit dem Aufrührer und Mörder Barabbas, Jesus aus den Händen des gierigen Volkes zu erretten. Der Versuch sollte eine Art Mittelweg sein zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Er wurde ja bitter enttäuscht. Der Mittelweg erwies sich auch hier wieder als Sackgasse, auf welcher er sich jämmerlich auch in die Ungerechtigkeit, die er dann zu tun gedachte, verrannte. Das Volk hatte mehr Sympathien für den Bösewicht Barabbas als für den Unschuldigen. Hier hatte nur Barabbas, der Mörder, einen Vorteil. Der Ungerechte am Karfreitag befreit, der Gerechte am Karfreitag verurteilt. Die himmlische Hand, die auch hier wieder, gibt da keine Zufälle, die auch hier wieder letztendlich Weltgeschichte leitet, gab dem Ungerechten das Leben und der Gerechte musste leiden und sterben. Aber Gott hebt nicht die Verantwortlichkeit der Menschen auf. Was die Juden taten, was Pilatus tat, das bleibt böse und schändlich, da lässt sich nichts dran deuteln. Wenn auch die göttliche Weisheit aus Bosheit der Menschen die Erlösung der Menschheit zu Wege gebracht hat. Nicht, das ist das Seltsame. Wir gedachten, es böse zu machen und Gott hat es gut gemacht. Haben wir schon bei Josef, bei den Erzvätern und hier auch wieder. Diesem Prinzip bleibt Gott einfach treu. Pilatus hatte auf einem Kompromissweg sich befunden und hat eben auch immer gedacht, ja, das Spiel mit Jesus, das gewinne ich, aber er hat es nur verloren. Wir betrachten heute das Wort. Nicht nur in diesem Wort betrachten wir nicht nur Jesus, sondern auch diesen ohnmächtigen Landpfleger. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die beiden immer auch ein Stück weit zusammen sehen, jedenfalls am Anfang. Seht, welch ein Mensch, ein Vierfaches, welch ein verzweifelter Landpfleger, welch ein erbärmlicher Mensch, welch ein geduldiger Mensch, welch ein unschuldiger Mensch. Erster Punkt, welch ein verzweifelter Landpfleger. Seht, welch ein Mensch. So sprach jetzt Pilatus zu den Juden und wies noch vielleicht mit der Hand auf Jesus, guckt ihn doch an. Tja, wie steht Jesus da? Gegeißelt, mit Dornen gekrönt, geschwollene Backen von den Schlägen der Knechte. Verhöhnt. Und jetzt hat er noch einen schmutzigen alten Soldatenmantel an, der als Königsmantel zum Spott ihm letztendlich umgewunden wurde. Seht, sprach er und zeigt auf diesen Mann, voll Blut und Wunden ist das Haupt, mit zerfleischtem Rücken. Deswegen ist das mit dem roten Mantel. mit der Dornenkrone, mit dem Hermelin, kann man sagen, aus Lumpen. Seht doch, welch ein Mensch. Jetzt wollen wir fragen, ist dieser Ausruf ein Ausruf des Hasses oder des Spottes? Oder wie können wir das deuten? Will er Jesus zum Gelächter preisgeben? Will er sagen, dieser Mann scheint Gottes Sohn zu sein, aber schau doch die Spottfigur an. Meint er das so? Ich denke nicht. Pilatus war ein Zweifler. Pilatus war ein Weltmann. Er war eine Persönlichkeit, die ihre Sättigung letztendlich im Irdischen auch gesucht hat. Aber ich denke, dass Pilatus hier nicht zu einem Spötter geworden ist. So gemein wie Herodes, wie wir es gestern gesehen haben, denke ich, war er nicht. Ihm war sicher diese ehrwürdige Gestalt auch in diesem Gespräch äußerst rätselhaft, unbequem, eigentlich lästig geworden. Aber ich denke, nie lächerlich. Er hat viel zu viel mit Jesus sich unterhalten und viel zu viel in sein Herz schauen lassen und sehr viel in das Herz Jesu hineingeguckt. Nein, diese Pilatus-Seele denke ich nicht, dass er sich über diesen Dornenkranz in frivolen Witzen ausgegossen hat, sich vielleicht später geärgert. Er hat das alles ja gesehen. Ich denke, dass dieser Mann von Herzen Mitleid gehabt hat und jetzt ein Stück weit versucht hat, die Kohlen noch ein weniges aus dem Feuer zu holen. Seht, welch ein Mensch. Ist das vielleicht ein Ruf des Hasses? Ist dieser Ruf gleichbedeutend mit diesen höllischen Versen, die wir von einem deutschen Poeten haben? Ich lese einmal. Stets hat die Seele mir verletzt, dies Marterbild voll Blut und Pein, dass eine Welt so Gott beseelt, so voller Wonne um zu ihres Glaubens Symbolum sich einen Galgen hat erwählt. Wir merken, der Spott, der Feine, der hier aufkommt, das ist bei Pilatus auch nicht der Fall. Nein, ich denke, dreimal nein können wir sagen. Die hohen Priester, die das Volk verführt hatten, ja, denen stand der Hass im Gesicht. Pilatus nicht. Pilatus kam durch den Prozess Jesu Christi in eine für ihn wahrscheinlich noch nie dagewesene peinliche Lage, aber gehasst hat er Jesus nicht. Gleichgültigkeit, denke ich, er war sich immer noch der Nächste. Ja, das Hemd sitzt ihm natürlich immer etwas näher als die Jacke. Aber ich denke, nicht gehasst. Er war der Mann der goldenen Mitte. Armer Pilatus, du gehörst eigentlich zu den Seelen, die entweder oder, ja, die das nicht verstanden haben. Er wollte sich den Bindestrich raussuchen zwischen dem Entweder und dem Oder. Seht, welch ein Mensch. Die Aussage von Pilatus, kein Spott, kein Hassruf, sondern der Ruf einer verzweifelten Erbarmung, denke ich. So könnten wir es, denke ich, nennen. Paulus hatte, ja, als er die beiden dahinstellte, Barabbas oder Jesus, ja, die schlechtere Karte gezogen. Er hat gedacht, jetzt kriege ich den frei. Und dann nahm er einfach nach dieser verkorksten Wahl Jesus und hat gedacht, jetzt will ich einfach noch etwas drauf tun, um dem Volk nachher ihn vorzuführen. Und da muss doch Mitgefühl, da muss doch etwas mitschwingen in ihren Herzen bei solch einer nachher zerfleischten und zerlederten Figur, die ich ihnen vorführe. Die Geißelung führte eigentlich immer im Vorfeld zum Kreuzestod. Das war allen klar. Nur Pilatus hat wieder getrickst. Hat er gedacht, wenn ich das jetzt mache und dann Jesus vorführe, dann werden sie es doch gehaft haben. Unschuld. Dann werden sie ihn freilassen. Das haben natürlich die Kriegsknechte nicht gewusst. Die haben gedacht, okay, jetzt lassen wir mal unser Späßchen hier aus und dann marschiert er ab zum Kreuz. Deswegen gab es dort auch kein Genug, es ist genug, weil sie letztendlich gedacht haben, ja, das ist nur die Vorstufe für das Kreuz. O Israel, er hat gedacht, vielleicht jetzt reicht's, wenn er ihn vorführt, zerschunden, blutig, zerkratzten Hauptes mit einer Dornenkrone. Ein Bild des Jammers. Wenn wir in der Kirchengeschichte, auch in der Geschichte der Malerei, ein Stück weit Bilder hier über diesen Mann, diesen gekreuzigten, vorgeführten sehen, dann sehen wir eigentlich immer ganz elende, entstellte, verzerrte Gedanken. Ecce homo, ecce homo, seht, welch ein Mensch. Aber Israel schweigt. Pilatus blickt auf Jesus, blickt auf das Volk, wie er ihn vorführt. Und jetzt schweigt das Volk. Pilatus kann es gar nicht glauben, will es nicht glauben, dass das Volk mehr verlangt. Auch hier sehen wir, in dieser Volksseele ist alles nur noch roh und unempfindsam. Und dann brüllen sie weg mit ihm. Hat das Volk nicht diesen Mann richtig angeschaut? Da ist die Dornenkrone, die Geißelung, all das Verhöhnen. Und jetzt führt ihn Pilatus heraus und sagt, seht doch diesen Mensch an. Jammert er euch nicht? Könnt ihr euch nicht über ihm erbarmen? Seltsam, er als Oberster fleht das Volk an. Das ist Demokratie. In Reinskultur, nur sehen wir jetzt, was mit der Demokratie passiert. Ja, wenn man das so sieht. Die Volksstimme ist verführt und letztendlich in die Irre geleitet. Erkennt ihr nicht seine Unschuld? Jammert euch nicht dieses Elend? Ich habe euch schon den Mörder losgelassen. Jetzt aber, besinnt euch. Es kann doch nicht angehen. Ja, törichter Pilatus, mal du nur den Wölfen die Unschuld des Lammes vor, ob schuldig oder unschuldig das Lamm ist. Der Wolf hat nur eines im Sinn, das Lamm zu zerfleischen. Was kümmert es die Wölfe, was das Lamm spürt, was das Lamm an Emotionen hat, was das Lamm letztendlich gewissensmäßig für sie ausmacht. Kreuzige, kreuzige ihn, so brüllen sie alle, die hohen Priester als Erste, und dann ist es wie ein Sog, wie so ein Feuer, was ein Feuersturm ist. Da brüllen zuerst zwei hohe Priester, dann brüllen fünf andere mit, und auf einmal brüllt die ganze Menge. Hätte einer gerufen, jawohl, lass den frei, dann hätten sie alle entsetzt geguckt, gesagt, oh, was ist denn jetzt los? Und so ist das. Das Negative hat eine Sogwirkung ohne Ende. Tja, und Pilatus hat sein Spiel zum dritten Mal verspielt. Sein Ausruf, seht, welch ein Mensch, ein Schrei der Verzweiflung, der ihm überhaupt nichts mehr geholfen hat. Er glaubt zu spielen und wurde selbst zum Spielball dieser Mächte. Ja, und da sagt Schiller, das ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend Böses muss gebären. Pilatus zuerst ein Zweifler der Wahrheit, jetzt ein Mörder der Unschuld. Wir sehen es, der verzweifelte Landpfleger als erster Punkt. Zweitens, welch ein erbärmlicher Mensch. Seht, welch ein Mensch, sagt der Pilatus, als er den Herrn vor die hohen Priester, vor das Volk, vor das Richthaus, es war alles versammelt, was Rang und Namen hatte, herausführte, mit Dornen gekrönt, Purpurmantel an. Pilatus, der Kriegsmann, seine Augen waren ja über die ganzen Jahre mit Sicherheit schon Blut genug gewöhnt gewesen, in diesem Falle kalt und unbarmherzig, nicht mitleidend, ja, von keinem Mitleid ergriffen. Und jetzt aber doch etwas anderes. Die Zeit, die er mit Jesus verbracht hat, muss Spuren hinterlassen haben. Vielleicht war er von tiefem Mitgefühl jetzt bewegt, als er selber diesen Jesus anschaut und vielleicht selbst erschrickt über der Ungestalt durch Geißelung und Verspottung und Schläge und Dornenkrone. Ja, wie haben sie ihn furchtbar hergerichtet? Erbärmlich sieht er aus. Unter diesen Dornen, das waren jetzt nicht nur so ein bisschen welche, wo wir dann vielleicht durch die Brombeeren marschieren und dann bleibt halt irgendwas hängen, sondern wer die Dornenhecken dort weiß, das sind solche langen Dornen. Und die kratzen auch nicht nur so ein bisschen hier oben an der Hornhaut, sondern die gehen tief hinein, verankern sich dort. Und jeder, ja, Nasenrümpfer, jedes Lächeln oder jede Mundbewegung lässt diese Dornenkrone hin und her wandern. Es quellen Blutstropfen hervor, die letztendlich am Mantel innen herunterlaufen und vielleicht auch die rote Farbe dann noch roter machen. Der Purpurmantel verhüllt letztendlich dieses alles, aber er lässt nur erahnen, wie tief die Wunden hineingerissen in das Fleisch Jesu und herausgerissen bis auf die Knochen alles blankgelegt haben. Sein Blut hat ihn gefärbt und durchtränkt und tropft leise, fast unhörbar auf den Boden. Aber diese Knechtsgestalten, die ihn hier diese Wunden geschlagen haben, die treiben jetzt noch den Spott und Mutwillen mit Jesus. Und das kommt noch on top, könnte man sagen. König will er sein. Ja, gucken doch an. Könige tragen Kronen, aber doch nicht solch etwas Jämmerliches, Zerzaustes und Zerschundenes. Und da denken sie einfach, jetzt tun wir der ganzen Sache noch das Sahnehäubchen aufsetzen, jetzt machen wir eine Dornenkrone. Vielleicht haben sie sich selber die Finger aufgerissen beim Flechten dieser riesig langen Dornen, wer weiß. Und Könige tragen einen Purpurmantel, richtig gut, feinste Seide oder Brokat. Und jetzt schlagen sie ihm solch einen abgetragenen, zerlumpten Soldatenmantel um. Seht, welch ein Mensch! Seht, welch ein elender, erbärmlicher, zerschundener Mensch. Seht, welch ein Mensch, ruft Pilatus. Er sah, was vor Augen war. Wir sehen aber viel tiefer hinein in das Herz Jesu. Wir sehen tiefer. Und wir sehen den Herrn Jesus, wie er dort steht, Dornenkrone auf dem Haupt und Purpurmantel. Wir schauen ihm direkt ins Herz hinein. Es ist keine Frage, leiblicher Schmerz ist entsetzlich. Da wollen wir überhaupt nicht, ja, wie soll ich sagen, heroisch jetzt darüber weggehen und sagen, ach, das hat er wahrscheinlich gar nicht so empfunden. Nein, er hat es bis in die tiefsten Tiefen seiner Seele empfunden. Was für ein furchtbarer Schmerz muss das gewesen sein. Und dann der allerbitterste Schmerz. Kommt aber nicht oft von innen, sondern er kommt von außen durch den Hohn und den Spott, der jetzt noch über ihn ergossen wird. Und wir müssen das ja auch mal jetzt nochmal realisieren. Der, der von keiner Sünde etwas wusste, er ahnte, kannte, der wird jetzt hier mit Spott und Hohn überschüttet. Wer weiß, was diese Kriegsknechte ihm dort letztendlich an den Hals gewünscht haben. Und der nie etwas mit einer Sünde zu tun gehabt hat, lässt es jetzt geschehen. Lässt es jetzt geschehen an sich, und wie muss das die Seele Jesu geschmerzt haben? Wie muss er sein Herz sich verkrampft haben bei all diesen ganzen wüsten Beschimpfungen, Verdächtigungen? Tja, sagt ihnen denn dieser Purpurmantel nichts? Er sagt letztendlich: Ach, was bist du ein Narr in den Augen der Leute? Diese Dornen, diese Schläge, dieser Spott. Tja, er erlöst uns dadurch von all diesem Spott, den wir zu erdulden haben. Deswegen lässt Jesus das über sich ergehen. Seht, welch ein Mensch, wie elend, wie erbärmlich ist er, fürwahr. David hat es schon ausgesprochen. Ich bin ein Wurm, kein Mensch, ein Spott der Leute und Verachtung des Volkes. Auch hier erfüllt sich wieder Prophetie. Jesaja sagt und bekennt: Da war keine Gestalt noch schöne. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, welche uns gefallen hätte. Ja, so ist er zugerichtet, elend, erbärmlich, nackt und bloß. Pontius Pilatus fühlt vielleicht Mitleid mit dem Herrn, in welchem er ja nur einen beklagenswerten und bemitleidenswerten, erbärmlichen Menschen gesehen hat. Er hoffte, dass die Juden das auch so ein Stück weit mitempfinden können, diesen jämmerlichen Menschen, und sich erbarmen würden. Er hoffte aber vergebens. Sie haben kein Mitleid, kein Erbarmen gefühlt. Sie haben weiter gebohrt und gestichelt und gedrückt. Und ihr Grimm ist selbst dann nicht erloschen, als Jesus dort am Kreuz geblutet hat. Und ja, am Holz des Fluches letztendlich. Mit wem wollen wir es halten? Mit den Juden oder mit Pontius Pilatus? Wollen wir beim Anblick dieser Person, seiner Dornenkrone, des Mantels, hart oder weich werden? Bewegt uns das noch, das Leiden Jesu? Oder gehen wir da gemütlich zur Tagesordnung wieder über? Seht, welch ein Mensch, wie erbärmlich ist er, habt Erbarmen, schlagt ihm doch nicht neue Wunden, sondern lindert diesen brennenden Schmerz mit eurem Mitleid, indem ihr euch euer ganzes Herz ihm anvertraut, indem ihr merkt: Das ist doch für mich geschehen. Das hätte ich eigentlich verdient. Da gehöre ich hin. Guck diesen Thomas an. Zerschunden und zerschlagen. Dort gehört er ans Kreuz. Die Strafe muss er selber tragen. Das will uns hier dieser Anblick sagen. Ich habe noch einige Kirchenväter, die zu dieser Situation uns einige Zitate gegeben hat. Ich lese einmal von Johann Arndt. Sieh, welch ein Mensch. Deine Hoffart hat ihm diese Verachtung und diesen Spott zugerichtet. Dein Geiz hat ihm diese Blöße seines Leibes verursacht. Deine Wollust hat ihm diese Striemen geschlagen. Dein Saufen hat ihm dieses Blutvergießen zu Wege gebracht. Deine Pracht hat ihm die Dornenkrone aufgesetzt. Dein Zorn und deine Rachgier hat ihm diese Wunden geschlagen. Welch ein armer Wurm, dass er dich zu Ehren brächte. Was tust du aber um seiner Ehre willen? Friedrich Steinhofer: Es zielt alles auf Abtun des Leibes der Sünden. Johann Jakob Rambach schreibt: Oh, was muss die Sünde in den Augen Gottes für ein Gräuel sein, weil sie aus dem im Fleisch geoffenbarten Sohn eine solche Sünde und solch ein Gräuel und Spott der Leute gemacht hat. 1. Korinther 4, wir sind ein Schauspiel geworden in der Welt. Und so wurden die heiligen Männer oftmals auch zur Schau gestellt. Johann Hus, als er verbrannt wurde, bekam eine papierne Krone aufgesetzt, auf der lauter Teufel gemalt waren. Und er erinnerte sich dann der Dornenkrone seines Herrn und hat sich damit getröstet. Alle diese Leiden der Zeugen der Wahrheit hat der Herr Jesus, als er ein Schauspiel geworden ist, geheiligt. Ein drittes. Welch ein geduldiger Mensch. Seht, welch ein Mensch, spricht Pilatus aus Mitleid. Nicht jedes Leid, was wir sehen, erregt auch unser Mitleid. Der Leidende, ja, bringt sich ja oft auch durch sein Verhalten um das Mitleid. Wer stöhnt und ächzt und jault und jammert und andere anklagt im Leid, der wird in der Regel kaum Mitleid bei anderen empfinden oder hervorrufen. Aber hier sehen wir es. Der Herr Jesus schilt nicht, er droht nicht, er spuckt nicht, er macht keine Grimassen, er leidet still. Wer geduldig leidet, erweckt Mitleid. Seht, welch ein Mensch, ruft Pilatus. Er hat den Herrn leiden sehen und ist wahrscheinlich in Staunen und Verwunderung über diese Geduld gekommen. Welch ein geduldiger Mensch ist dieser Mensch. Die Obersten des Volkes haben ihn, hat Pilatus bemerkt, ja nur mit gehässigen Worten abgekanzelt. Er weiß, dass sie es aus Neid gemacht haben. Tja, die Anklage kostet ihm das Leben. Aber wie still und gefasst bleibt dieser Mensch. Er gerät nicht in Aufregung und Unruhe, nein. Er versucht nicht, die Ankläger zu widerlegen, auch nicht. Zu keiner Klage, die hier vorgebracht wird, macht er nur irgendetwas, eine Anstalt zu widerlegen, dagegen zu sprechen, sich zu rechtfertigen. Er will lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Ja, und die Achtung, die er der Obrigkeit entgegenbringt, hier letztendlich auch nicht außer Acht lassen. Er ist von den Kriegsknechten übelst behandelt worden. Pontius Pilatus hat das ja wahrscheinlich auch mit angesehen. Er hat gesehen und hat gedacht, ja, jetzt guck ich mal ein bisschen zu, wie sie den Leib hier des Misshandelten so bearbeiteten, dass Jesus wahrscheinlich gezittert hat. Er hat vielleicht mit Verwunderung gesehen und vielleicht auch ist dieses Stillhalten, den Entschluss, mit Verwunderung gesehen, wie Jesus hier stillgehalten hat, um sich alles das gefallen zu lassen. Seht, welch ein Mensch, spricht Pilatus. Und ich denke, wir können von ganzem Herzen in sein Wort einstimmen mit diesem, über diesen geduldigen Herrn. Wenn Pilatus ja wohl in dunkler Absicht ja, der Ankläger des Herrn erkennt, so ist unsere Erkenntnis doch viel, viel tiefer. Wir sehen hier, die Wege des Herrn, die er eingeschlagen hat, die dienen uns zur Gnade. Er wollte durch seine Gnade das Volk zurückrufen und es hat nicht gehört. Was hat er nicht alles getan, um letztendlich den Bürgern von Jerusalem zu verdeutlichen? Und es heißt dann immer wieder, auch nach Tränen, ihr habt nicht gewollt. Sie haben nicht sehen und nicht hören wollen. Und er klagt auch nicht über den Undank, über die Verblendung des Volkes. Statt zu klagen, hat er in unabänderlicher und permanenter Klage dem Vater gegenüber gestanden, um hier das Volk als ein echter Hohepriester dem Vater anzubefehlen. Und wir hören es ja nachher auch, ja, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und so konnte Pilatus vielleicht ein wenig ermessen, tja, welche Schmerzen er hier durchgemacht hat. Und er konnte es doch nicht ermessen, weil er die eigentliche Tiefe des Kommens Jesu und des auch Ausharrens unter dieser Knute nicht gesehen hat. Er hat nur von außen gesehen, aber nicht den eigentlichen wahren Kern dieses Leidens. Kein Laut der Klage, kein Versuch, die Dornenkrone zu entfernen, den Mantel abzuschütteln, sich irgendwie Erleichterung zu verschaffen. Gar nichts. Jesus bleibt unaussprechlich mit himmlischer Ruhe völlig geduldig. Seht, welch ein Mensch. Er hat Geduld gelernt in seinem Leben. Musste er nicht schon viel leiden und dulden von Jugend auf? Die Sünden der Welt mit ihrem Richten und Verdammen, Widersprechen und Verfolgen haben ihn nie zum Zorn gereizt, viel weniger zum Hassen bewegen können. Man hat auch keine anklagende Stimme gehört in den Gassen. An dieser Geduld, die er gelernt hat, hat er festgehalten. Und was sagt Hebräer 5? Er hat den Gehorsam gelernt unter Tränen. Das muss man sich vorstellen, der Sohn Gottes. Nicht, dass er nicht dem Vater in vollkommenster Weise gehorsam war. Aber als Mensch hat er den Gehorsam lernen müssen, gegen sein Fleisch hier standzuhalten. Auch auf Gethsemane hat er ja dreimal den Vater angefleht. Geht das nicht, dass es wegkommt, dass das drumherum geht? Und er hat sich gebeugt und auch dort den Gehorsam gelernt. Gehorsam und Geduld, das sind die zwei großen Lernfelder, die wir letztendlich auch zu durchlaufen haben. Jesaja sagt die Wahrheit, wenn er sagt, da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. So gelassen, so geduldig ist er. Und diese Geduld des Herrn ist unser Trost, unsere Hoffnung. Wäre er nicht der Geduldige gewesen, dann müssten wir doch alle verloren gehen. Obwohl er das Lösegeld hier ein für alle Mal für uns bezahlt hat, muss er uns nicht fortwährend seine Hand reichen und uns auf seine Schultern nehmen? Muss er nicht fortwährend aus unserer Schwäche und aus unseren Gebrechen uns emporheben? Wir können es nicht. Du nicht und ich nicht. In seiner Langmut und Geduld hat er uns getragen, um uns letztendlich von dem ewigen Tod auch zu erretten. Das ist unser geduldiger Herr Jesus. Ein letzter Punkt, welch ein unschuldiger Mensch. Seht, welch ein Mensch, spricht Pilatus voll Mitleid über diesen schrecklich zugerichteten, erbärmlichen Menschen. Aber es ist noch eins, was er sieht. Der römische Landpfleger war ja nicht blind. Schon auf der Richterstufe und seinem Stuhl hat er mit Sicherheit gesehen und er hat es 7-mal auch bekundet, ich finde keine Schuld an ihm. Und so hat er gelernt, zwischen unschuldig und schuldig zu unterscheiden. Wahrscheinlich auch die ganzen Jahre über ist das die Frucht auch ein Stück weit gewesen seines Richteramtes, dass er fast den Leuten schon beim ersten Anschauen ins Gesicht sagen konnte, schuldig oder nicht schuldig. Man hat es eben dann noch alles eruiert. Aber hier hat er etwas anderes gespürt. Als er den Herrn Jesus vielleicht zum ersten Mal sah, da blieb ihm einfach seine Unschuld nicht verborgen. Wie sehr die hohen Priester und alle, die ihm hier nichts Gutes wollten, ihn verklagt hatten. Er ist immer fester wahrscheinlich in der Überzeugung geworden, hier ist ein Unschuldiger. Und jetzt sehen wir auch den Zwiespalt in dieser ganzen Gerichtsaktion, diesen Justizmord, kann man fast sagen. Wider besseren Wissens hat Pilatus dann den falschen Stein hingelegt, den Schwarzen oder den Weißen. Der Schwarze verurteilt, der Weiße hat dann freigesprochen. Fehlt es ihm auch an der Courage für den Unschuldigen letztendlich wirklich einzutreten Ja? So fehlt es ihm doch nicht am Mut, seine Überzeugung auszusprechen. Das müssen wir auch noch einmal gebührend betonen. Ja? Und zwar einer tobenden Menge gegenüber als Einzelner zu sagen, ich finde keine Schuld an ihm. Da muss ich sagen, das ist schon etwas. Wer wagt heute einer tobenden Menge zu sagen, ihr liegt falsch? Da würden wir alle sagen, halten Mund. Ja, da wirst du dich doch nicht irgendwie nass machen. Doch, das hat er wirklich. Und er hat dann ja, sich auch dann das anhören müssen. Ja, wenn du nicht, dann wir. Der Kaiser wartet nur noch drauf. Ja, der Herr hat sich in der Art und Weise, wie er die Geißelung, die Krönung mit den Dornen, die ganze Verhöhnung mit dem Mantel hingenommen hat, er hat sich aufs Neue in diesem Satz, den hier der Pilatus ausgesprochen hat, bewährt. An ihm finde ich keine Schuld. Keine Schuld heißt immer, seht, ich führe ihn heraus und jetzt guckt doch hin, da ist nichts Unrechtes, was ihr jetzt hier fordert. Seht, welch ein Mensch. Er will damit sagen, seht, welch ein unschuldiger Mensch ist dieser Mensch. Lasst doch von ihm ab. Vergreift euch doch nicht an diesem Gerechten. Seine Frau hat ihm kurz vorher noch zugesteckt gehabt. Du, ich habe Furchtbares erlitten letzte Nacht. Lass die Finger weg von diesem Gerechten. Diesen Gerechten, das hat sonst kaum einer einen Titel bekommen. Vergreift euch nicht an diesem Gerechten. Bringt nicht unschuldig Blut über euch und eure Kinder. Tja, bedenkt, noch ist es Zeit. Seht, welch ein Mensch. Leuchtete die Unschuld Jesu Christi schon dem römischen Landpfleger ein? Tja, wie viel mehr sollte sie uns einleuchten? Hier steht der, der schuldlos ist, vor dem wir einmal stehen werden. Sein Leben in dieser Welt liegt ja vor uns wie ein aufgeschlagenes Buch, auch wenn die moderne Theologie meint, jetzt müssen wir diesen Jesus hinter dem Jesus. Das wären ja nur Glaubenssachen, die hier stehen. Jetzt müssen wir aber den wirklichen Jesus hinter dem Jesus finden, in der Jesu-Lebensforschung. Und Caspar David Strauß, 1858, konstatiert dann, da lässt sich nichts finden hinter dem Jesus, der uns hier im Glauben und letztendlich auch als historisches Zeugnis ja, geschildert wird. Seit 2000 Jahren hat man geforscht, hat geguckt, gibt es da nicht noch irgendwo einen Flecken bei Jesus? Irgend so einen kleinen Muggendreck, würde man sagen, im Schwäbischen. Ja, gibt es da nicht irgendwo noch einen kleinen Flecken? Wenn man in die Sonne guckt, ach, und mit dem Teleskop, dann sieht man Flecken, ja, das ist klar. Obwohl es heiß ist ohne Ende. Und ohne Filter kannst du da gar nicht hingucken. Aber bei Jesus kannst du hinschauen, wann du willst, wo du willst, wie du willst. Wer will, völlig gleich, da werden wir nur Licht finden. Kein Fleckchen, nicht ein Staubkörnchen, was das Leben Jesu und sein ganzes Wesen irgendwie verdunkeln könnte. Er hat nichts Ungeschicktes gemacht, nichts Ungeschicktes geredet, nichts Ungerechtes getan, nichts Ungerechtes geredet. Alles war Licht. Und er, als das gehorsame Kind des Vaters, ja, und jetzt haben wir diese ungeheuerlichen Anschuldigungen, welch ein Kontrast und Gegensatz. Aber auch das Herzensbuch bei uns wird jetzt aufgeschlagen. Wenn beim Herrn schon alles offen liegt, dann ist es auch bei uns nötig, dass wir unser Herz öffnen. Und Jesus, ja, Johannes 14, der Vater und der Sohn werden Wohnung bei ihm nehmen. Wir merken, wenn da einer in die Wohnung kommt, der nur Licht ist und alle Ecken ausleuchten möchte, dann wird es doch bei uns ganz schön schwummrig werden. wie viel Dunkles, wie viel Drecksecken haben wir denn da noch? In der Küche, im Arbeitszimmer, im Wohnzimmer. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das noch weiter auszuführen, aber auch er möchte ja uns heiligen in der Gestalt, dass er reinigt, was gereinigt werden muss, dass Schuld beiseite geräumt wird, die als Schuld erkennbar ist und uns offensichtlich ist. Oh ja, wie rein, wie unschuldig ist sein Sinn und Denken. Und das möchte er auch bei seinen Leuten. Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Transparenz. Nichts ist schlimmer, wenn man jemanden trifft und denkt, oh, ist das ehrlich, was der sagt? Diese Fragezeichen sind nicht gut. Seht, welch ein Mensch, welch ein reiner, welch ein unschuldiger Mensch, ja, vor welchem alle anderen Menschen die Augen niederschlagen können und sprechen müssen, Gott sei mir Sünder gnädig. Ein Mensch, dem kein Mensch gleicht. Karl Barth sagt, wir suchen in Gott nicht unseresgleichen, sondern den ganz anderen. Wir suchen da nicht einen, der ein bisschen besser ist, der uns also ein paar tolle Ratschläge gibt, sondern der völlig anders ist, eine neue Kreatur. Und Christus ist der zweite Adam. Nach der Auferstehung in Glanz und Gloria zur Rechten des Vaters sitzend. Auf solch einen Menschen hat die Menschheit gewartet. Und nur ein solcher Mensch konnte auch Mittler sein zwischen Gott und den Menschen. Einen solchen hohen Priester, der unschuldig, heilig, unbefleckt ist, von den Sündern abgesondert und trotzdem zum Sünder geworden. Denn der Himmel kann ihn nicht fassen. Denn nur ein solcher hoher Priester, der kann mit Gott versöhnen. Ein heiliges Opfer. Und dieser hohe Priester ist jetzt da. Ist in diesem unschuldigen Menschen erschienen. Wir hören es bei David, Psalm 110. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Jesaja hat von ihm geweissagt, durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele zur Gerechtigkeit hinüberführen. Ja, das tut er, der Unschuldige, der unsere Sünden getragen hat. Der Gerechte macht uns durch seine Erkenntnis gerecht. Ja, das ist er, der Unschuldige ist unser hoher Priester, der eine ewige Erlösung erfunden hat. Seht, welch ein Mensch. Seht, welch ein Mensch. Und jetzt können wir ein Stück weit auch erahnen, wie sehr die erste Kirche gerungen hat. Ist Christus jetzt, ist er nur Gott? Ist er nur Mensch? Wie viel Prozent ist der Mensch? Wie viel Prozent ist der Gott? Das waren ja riesige Probleme, die sie dort gewälzt haben, bis sie gesagt haben, er ist ganz Gott und ganz Mensch. Und hier sehen wir, seht, welch ein Mensch. Amen.